Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Es sind langsame Schritte in alte Lebensgewohnheiten, wobei die alte Normalität wohl erstmal nicht zurückkehren wird. Wir müssen, so sagen es die Wissenschaftler, lernen, mit dem Coronavirus zu leben und damit weiterhin bestimmte gewohnte und mit den Grundrechten zugestandene Freiheiten nicht ausleben können. Welche Folgen der Lockdown wirtschaftlich und gesellschaftlich haben wird, das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Darüber nachzudenken, ob die von der Politik getroffenen Maßnahmen richtig waren, das können wir nach der Lockerung dieser Maßnahmen schon jetzt. Ottfried Höffe ist emeritierter Professor für politische Philosophie in Tübingen. Er hat sich in seiner Arbeit mit dem Begriff der Freiheit, mit Demokratie, Moral und Würde beschäftigt. Seit einigen Wochen berät er als Mitglied einer Corona-Expertenkommission die nordrhein-westfälische Landesregierung. Ich habe ihn für die Kulturfragen gefragt. Sie haben vor wenigen Tagen gesagt, Herr Höffe, heute aus zeitlicher Distanz sollte die damals verdrängte Debatte stattfinden. Welche Debatte wurde verdrängt?
Für mich wurden verschiedene Debatten verdrängt. Erstens mal, man hat sich von den Bildern und Berichten aus Bergamo faszinieren, fast erdrücken lassen, statt zu überlegen, sind unsere Verhältnisse denn dieselben? Zweitens ist überhaupt das Gesundheitswesen in Italien anders als bei uns. Und man hätte ja dann auch diskutieren können, warum machen es die Schweden anders? Und das ist nicht nur das Argument der dünnen Besiedlung, denn der Großraum Stockholm ist ähnlich wie in Deutschland. Und vor allem, man hat auch zu wenig diskutiert, wie sieht es denn mit der mit der Grundrechtsdebatte aus? Denn man kann ja nicht den Lebensschutz an die Spitze stellen. An der Spitze steht bekanntlich nur die Menschenwürde. Sie ist allein der Superlativ. Und von dort her ist auch eine Güteabwägung der Grundrechte untereinander und gegeneinander geboten.
Jetzt ist ja diese Freiheitsdebatte, die es durchaus hin und wieder schon auch gab, zumindest in den Feuilletons der großen Zeitungen habe ich das schon so wahrgenommen. Aber eigentlich ist diese Debatte, wie es um unsere Grundrechte und um unsere von den Grundrechten zugesicherte Freiheit eben steht, vor allen Dingen mit Wolfgang Schäuble sehr vehement jetzt wieder hervorgetreten, der im Tagesspiegel gesagt hat, dass man dem Schutz des Lebens nicht alles unterordnen kann. Warum kommt das jetzt so spät? Was denken Sie?
Also zunächst muss ich sagen, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Für mich ist ein Rätsel, warum derartige Gehorsamsreaktionen damals fällig waren. Ich glaube, das war nicht bloße Einsicht. Und das war geprägt von den Ängsten, auch von einer Dauerberichterstattung ohne zuversichtliche Aspekte, die hätte auch kommen dürfen, und auch von einer gewissen Einengung, wie wir schon angedeutet haben, der Debatte. Jetzt endlich ist es notwendig, dass wir sehen, wenn wir ins Grundrecht schauen, steht an erster Stelle im Artikel 1 die Menschenwürde, danach im Artikel 2 kommt auch nicht der Schutz des Lebens, sondern zunächst einmal die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und in dem Artikel oder Absatz, in dem dann der Lebensschutz im Vordergrund steht, kommt genauso wiederum die Freiheit und das unverletzlich noch akzentuiert. Ich glaube, wir haben uns eine Verengung der Wahrnehmung und der Debatte geleistet, die einem freiheitlichen Staat und dessen mündigen Bürgern nicht ganz gerecht geworden ist.
Aber diese Verengung der Debatte, die ruht ja sozusagen auf einem gesellschaftlichen Konsens. Also es muss ja auch in der Gesellschaft eben vielleicht nicht die Bereitschaft dafür geben, diese Debatte zu führen. Also Sie haben es gerade schon angedeutet, dass das ja doch sehr bereitwillig geschehen ist mit der Aufgabe der Freiheiten. Was ist denn der Grund dafür? Warum haben sich alle so wahnsinnig bereitwillig in diesen Lockdown gegeben? Warum hat man diese Beschränkung, diese vehemente Beschränkung der Freiheiten so akzeptiert?
Also ich kann nur noch wiederholen, für mich ist es ein Rätsel und aus meiner Alltagserfahrung, aus meinem Umkreis weiß ich, dass diese 94% Zustimmung etwa zu den Maßnahmen von Söder von mir mit einem Fragezeichen zu versehen sind. Es gibt für mich zu viele, die mindestens leichte Skepsis haben und die sind ja nicht nur in Promillebereichen zu finden. Also einmal die Ängste, dann noch einmal die Bilder von Bergamo, dann die Dauerberichterstattung und ein wenig fürchtig eben auch Autoritätsgläubigkeit. Die könnte man natürlich für spezifisch deutsch halten, aber da kann man sich dagegen wehren, denn fast alle anderen Länder haben ähnlich reagiert. Und man kann sich überlegen, woran liegt das? Es könnte ja auch sein, dass eigentlich das Prinzip der Freiheit, um ein großes Wort zu sagen, unter dem Stichwort des Wohlstandes an Bedeutung verloren hat. Vielleicht sollte man ergänzen, die ganz großen Emanzipationsbewegungen, die im Namen der Freiheit vorgenommen wurden seit der Aufklärung, dem langen 18. Jahrhundert, betrafen zunächst einmal die Gleichberechtigung, sagen wir mal, der Bürger, der Kultur, die Freiheit der Meinungsäußerung, Glaubens-, Gewissensfreiheit und so weiter, dann die Gleichberechtigung auch der Arbeiterschaft, die Gleichberechtigung der Frau und so weiter, die Anerkennung von Demokratien und deren Menschenrechte. Diese ganz großen, sagen wir ruhig etwas pathetisch, Schlachten sind schon geschlagen, sodass hier stattfindet, was man in der Fachsprache eine hedonische Diskontierung nennen kann. Das meint, die Dinge, die uns selbstverständlich geworden sind, werden nicht mehr in dem vollen Wert eingeschätzt. Aber in Zukunft, was ich eben fürchte, dass unter dem Wohlstand, der sich doch breit gemacht hat, wir nicht mehr so sehr schauen, dass uns die Freiheit doch wichtiger sein sollte.
Sie haben es gerade angedeutet, Ottfried Höffe, es gab den langen Kampf für Freiheiten, die, von denen viele auch erreicht wurden. Jetzt gab es im 20. Jahrhundert die großen Ideologien, die Totalitarismen. Und Jean-Paul Sartre, der französische Philosoph, hat gesagt, wir sind zur Freiheit verurteilt. Empfinden wir das tatsächlich heute so? Sind wir zur Freiheit verurteilt und finden das vielleicht auch ganz angenehm, wenn da so viele Verbote kommen?
Also zunächst mal, Sartre spricht hier meines Erachtens sowohl als Philosoph wie als Schriftsteller und Dramatiker. Und deshalb kommt dieses etwas pathetische Wort des Verurteilens herein. Das spielt aber darauf an, dass wir als Vernunftwesen, als praktische Vernunftwesen, die selber Verantwortung tragen können, diese Verantwortung oder die Verantwortung uns auch aufgebürdet ist. Und dann kann man eben sagen, verurteilt, das heißt, wir müssen sie auch wahrnehmen. Aber die Wahrnehmung der Freiheit bedeutet für mich gerade das Gegenteil der jetzt oder bisherigen Welle des Gehorsams, sondern gerade den Appell an die Einsicht und auch eine Art, würde ich mal sagen, natürlichen Widerstand gegen zu schnellen Gehorsam. Und das würde vielleicht auch Sartre sagen, ist etwas in den letzten Wochen zu kurz gekommen.
Ja, oder vielleicht, um auf Immanuel Kant zurückzukommen, der große Aufklärer sozusagen, der für den mündigen Bürger plädiert hat, ja auch, indem er vielleicht ein bisschen salopp formuliert gesagt hat, wir müssen uns von unseren Ängsten befreien und vernünftig handeln.
Das ist völlig richtig. Ich würde jetzt gerne noch mal ergänzen. Kants berühmte Definition der Aufklärung. Kants Definition der Aufklärung widerspricht eigentlich dem Wort selber. Aufklärung heißt Klarheit bringen. Und wie es im Siècle de Lumière oder im Begriff des Enlightenment auch anklingt, Kant geht eine Stufe weiter runter. Es ist nicht primär eine theoretische Aufgabe, die gehört auch, dass wir Wissen, Kenntnisse erwerben, sondern zunächst mal der Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und diesen Mut des eigenen Verstandes habe ich ein wenig vermisst, dass wir durch die Berichterstattung und durch die Vorgaben der Politik, vor allem der Exekutive, haben uns einschränken lassen, statt zu sagen, ja, ist denn das alles so nötig? Oder gibt es mindestens denkbare Alternativen? Und wenn es denkbare Alternativen gibt, ist es dann nicht möglich, selbst wenn wir auf Restriktionen zusteuern, diese Restriktionen sehr viel weniger scharf und auch etwas vernünftiger zu machen. Mit vernünftig meine ich, entscheidend ist Hygienemaßnahmen und Abstände. Andererseits sind wir ja von den Ansteckungsgefahren der Grippewellen auch sozusagen belehrt, dass man diese Vorsicht walten lassen muss. Man hätte durchaus trotz der Differenz zu den Grippewellen sagen können, seid vorsichtiger, jetzt etwas stärker, intensiver, kollektiver als bei einer normalen Grippe. Aber wir empfehlen euch dies und jenes. Wir halten das vernünftig aus diesen und diesen Gründen. Lasst euch doch bitte überzeugen. Und dann erwarten wir von unseren mündigen Staatsbürgern, die wurden ja jetzt ja eigentlich Jahrzehnte dazu erzogen, dass sie einen Gutteil mit Empfehlungen, auch Warnungen, aber nicht nur mit Zwängen und dann nur mit Bußgeldern, wie ich jetzt vor kurzem gehört habe, da haben sich vier, es waren klugerweise Ärzte, zum Grillen getroffen, die wurden von der Polizei dann erwischt und jeder von denen muss 1.000 Euro zahlen, dass sie das trotz des Verbotes gemacht haben, darüber lässt sich schmunzeln. Andererseits in der Schweiz sind 5 Personen erlaubt, aber ein Eingriff mit 4 mal 1.000 Euro halte ich für völlig unverhältnismäßig.
Was glauben Sie, was bedeuten denn diese ganzen Maßnahmen? Also wenn wir jetzt trotzdem uns in der Phase der Lockerung befinden, ist es ja so, und ich glaube, das ist relativ klar und unstrittig, dass dieses Virus uns noch weiter begleiten wird. Die Panik hat möglicherweise etwas nachgelassen, ist aber sicherlich durchaus immer noch da. Also es wird auch vermutet, dass zum Beispiel die Masken durchaus eher einen Symbolcharakter haben, als dass sie wirklich schützen.
Genau.
Also wo bewegen wir uns denn gesellschaftlich und politisch eigentlich hin, wenn wir diese Panik, die unterschwellig vielleicht immer noch da ist, wenn wir das akzeptieren? Und was bedeutet das für die Freiheit auch in Zukunft?
Ich sehe das zunächst mal positiv. Die Bürger sehen ein, meines Erachtens endlich ein, dass Lockerung, das heißt aber eigentlich muss man es ja anders sagen, eine Rückkehr zur üblichen gewohnten Freiheit, wenn auch schrittweise, möglich und auch vernünftig ist. Und wir halten natürlich diese Abstandsregelung und die Hygienevorschriften ein. Wir wissen, dass das mit dem Mundschutz so eine Sache ist. Erstens müsste der sehr viel gründlicher herangezogen werden. Man müsste sich vorher desinfizieren, die Hände. Man müsste sich nachher, nachdem man es angelegt hat, desinfizieren. Man müsste dasselbe machen, wenn man es wieder ablegt. Und die Leute, die in die Geschäfte gehen, denen hängt der Mundschutz am Ohr. Und wenn sie reinkommen, hängen sie ihn um. Das ist ja nicht mal von symbolischer Bedeutung. Es ist leider so gewesen, dass einige Bundesländer, jetzt meine persönliche Erfahrung, damit vorgeprescht sind, sodass man trotz des Wissens in der Bilanz nicht gerade große Wirksamkeit des Mundschutzes ihn zur Pflicht gemacht hat. Und jetzt hofft man auf den symbolischen Wert. Meines Erachtens und auch meiner Güte, so sehr groß kann der ja auch nicht sein. Aber gut, wir haben akzeptiert. Manchmal spaziert man durch die Straßen und hat jeder Zweite einen Mundschutz. Und manchmal sieht man bei 50 Leuten keinen Mundschutz, sondern erst, wenn sie in die Geschäfte gehen. Und da kann es passieren, dass die Aufsichtspersonen zu zweit direkt nebeneinander ohne Mundschutz herauskommen, hereingehen. Und da muss man auch den Kopf schütteln. So ganz wirksam scheint es ja doch nicht zu sein. Aber vielleicht hat das abgelenkt. Lockerung bedeutet in diesem Zusammenhang, ich würde eher sagen, Rückkehr, wenn auch schrittweise Rückkehr zur Freiheit, zur gewohnten Freiheit und vom Grundgesetz gewährten und gewährleisteten Freiheit.
Sie sitzen ja in der Expertenkommission, die die nordrhein-westfälische Landesregierung und den Ministerpräsidenten Armin Laschet berät. Herr Laschet hat ja schon relativ früh gesagt, dass man doch wieder zur Lockerung übergehen sollte, dass man weiter öffnen sollte. Was waren denn da die Grundlagen für diese Überlegungen? Also waren da auch Überlegungen im Spiel, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, dass diese ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, eben auch ganz andere Konsequenzen vielleicht noch haben und auch möglicherweise gesundheitliche Konsequenzen?
Also ich würde sagen, das stand nicht im Mittelpunkt, aber es kam sehr, sehr bald heraus, dass wir neben den epidemiologischen Fragen natürlich auch die sozialen und die wirtschaftlichen Fragen diskutieren müssen. Und wir haben einen sogenannten Dashboard, sozusagen ein Tableau, eine Liste von Gesichtspunkten zu jedem dieser drei Hauptgesichtspunkte, epidemiologisch, wirtschaftlich und sozial aufgestellt. An denen wird auch noch sozusagen etwas gebastelt, das wird verdichtet und darüber diskutieren wir. Aber die Grundfrage bleibt dann, wieso war es überhaupt legitim? Und darüber wird dann auch diskutiert. Wir haben auch einen Verfassungsrechtler dabei, der mit dem Stichwort überwiegender Lebensschutz und Verhältnismäßigkeit die Maßnahmen sehr vehement verteidigt. Ich selber bin da etwas kritisch und skeptisch. Aber das ist ja auch richtig, dass in einem Expertenrat nicht alle Mitglieder dieselbe Meinung vertreten.
Ein wesentlicher Begriff für die Freiheit ist möglicherweise ja der andere, um es jetzt mal so zu formulieren. Also wir sind soziale Wesen, wir leben in Gemeinschaften, wir können nicht auf Dauer in Mikrogemeinschaften in der Familie leben, wir kommen immer wieder mit anderen Menschen in Kontakt. Das hat sicherlich in dieser Pandemiezeit eine andere Bedeutung als zu Zeiten, wo man sich darüber keine Gedanken machen muss. Was bedeutet das für die Freiheit, wenn wir jetzt uns als soziale Wesen begreifen, wenn wir den anderen, der ja plötzlich auch eine potenzielle Bedrohung ist oder den wir bedrohen könnten, wenn wir den anderen da jetzt auch mal in Betracht ziehen?
Zunächst einmal sozusagen die Selbstverständlichkeit, die Sie schon angedeutet haben, wir sind Sozialwesen. Die Bedrohung betrifft ja eben nicht nur die weit entfernt lebenden Freunde und Verwandte, sondern zum Teil auch die Familie. Dürfte die eine Familie, die nicht am selben Ort oder im selben Haushalt wohnt, sich mit der anderen Familie, dürfen Großeltern mit den Kindern und Enkelkindern zusammentreffen? Und da kann ich nur sagen, dass ein Teil der Großeltern ziemlich entsetzt waren, wie streng dann das gehandhabt wurde. Da durfte man nur in der Ferne sein Enkelkind sehen. Da wurde man von den Kindern gewissermaßen ja fast erzogen zu sagen, achtet doch mehr, ihr seid doch als alte Leute Teil dieser verletzlichen, der vulnerablen Personengruppe. Also das ist mal die eine Seite, die dann klarer wird. Die Sozialität beginnt in sehr, sehr kleinen Kreisen. Zum anderen haben Sie recht, aber wir gefährden uns ja, das darf man auch nicht vergessen, ein wenig immer. Wir helfen uns, und das ist ja wahrscheinlich im Vordergrund des Sozialen, aber wenn wir an den Straßenverkehr denken, neben der Chance, sich frei zu bewegen, und die ist ja nicht ganz klein zu halten, neben dieser Chance gibt es auch die gegenseitige Gefährdung. Und da versucht der Gesetzgeber mit verschiedenen Mitteln, diese Gefährdung zu reduzieren, aber die Politik, also wird der Straßenverkehr gestrichen oder es gibt nur ein schrittweises sich fortbewegen, die wird dann klugerweise gar nicht in Erwägung gezogen. Also ich bin nicht der Meinung, dass die Reaktion richtig war, aber Sie haben recht, der andere ist ganz entscheidend. Der andere bedarf der Rücksicht und der andere muss aber auch auf mich Rücksicht nehmen.
Gehört trotzdem zur Würde des Menschen das Recht auf Selbstgefährdung?
Also ich meine, das ist ein großes Wort und gleich Ja zu sagen, ist etwas schwierig. Ich kann nur sagen, als jemand, der lange Zeit in der Schweiz gelebt hat, ein dort begeisterter Bergsteiger war, mit Turnschuhen und ohne Vorbereitung aufs Matterhorn zu steigen, wird vielleicht der zuständige Bergführer oder wer mit einem Wetter belegen. Aber verboten ist es nicht. Wenn er dann aber die Rettungsmannschaft braucht, weil er eben nicht hochgekommen ist, dann finde ich es auch richtig, dass er eventuell zunächst mal zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen wird, eventuell auch strafrechtlich, wenn der andere gefährdet hat. Aber zunächst einmal hat man das Recht. Man hat das Recht, Kettenraucher zu sein. Auch wenn man immer wieder dann auf diesen Packungen liest, Rauchen kann tödlich sein. Und ich muss sagen, ich finde das etwas lächerlich. Und dazu sage ich, bin geborener Nichtraucher. Also es ist nicht so, als ob ich mich als Raucher verteidigen wollte. Aber gut, der Staat versucht das. Welchen Erfolg er hat, damit weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Staat muss dem Menschen das Recht lassen, auch unverantwortlich im Rahmen seiner Freiheit Dinge zu tun, die vorhersehbar gefährlich sind.
Wir haben ja eigentlich auch vor der Corona-Pandemie in einer Welt gelebt, in der wir unzählige Wahlmöglichkeiten hatten. Also wenn wir bei diesem Konzept der Wahlmöglichkeit bleiben, heißt das doch im Grunde genommen auch, diese Wahlmöglichkeit schließt auch ein, dass ich mir mein Lebensmodell aussuchen kann?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Und von dem Lebensmodell kann man von außen vielleicht sagen, das ist ein kluges, vorbildliches oder ein abschreckendes Lebensbild. Man kann, wenn man in dem Zusammenhang dieser Person lebt, dann auch Ratschläge geben, lieber nicht ungefragt. Aber man hat das Recht auf das eigene Lebensmodell. Das muss man sogar haben. Entweder erziehen wir unsere Kleinkinder zu Erwachsenen, unsere zunächst mal ja nicht gerade sehr disziplinierten Babys zu mündigen Bürgern. Und da müssen wir die Folge akzeptieren. Mündige Bürger entscheiden selber über ihr Leben, im Rahmen natürlich der Rechtsordnung, die bestimmte Übergriffe auf Fremde verbietet.
Wenn wir jetzt über den mündigen Bürger nochmal sprechen, Ottfried Höffe, dann würde ich gerne nochmal auf die Virologen und Epidemiologen schauen, die ja doch in den letzten Wochen sehr viel Gewicht hatten, was Entscheidungen in der Politik angeht. Gehört zum mündigen Bürger auch, dass er sich bei anderen Wissenschaften vielleicht orientiert oder vielmehr an anderen Wissenschaften orientiert, dass man auch überlegt, welche anderen Modelle gibt es, um über diese Pandemie nachzudenken?
Also die Antwort lautet zweifelsohne ja. Wir brauchen medizinische Kenntnisse und vielleicht auch deren mathematische exponentielle Extrapolationen. Aber wir müssen gleich sehen, das ist eben nur ein kleiner Teil. Wir brauchen auch sozialwissenschaftliche Kenntnisse. Wir brauchen sozialpsychologische, auch Kenntnisse der Individualpsychologie. All das ist notwendig, natürlich dann auch der Rechtsordnung, der Rechts- und Staatsphilosophie. Und das kam eben, wie ich schon mal angedeutet habe, zu kurz. Und der mündige Bürger hat schon damals darauf geachtet. Und jetzt kann man sagen, muss er das einfordern. Liebe Politiker und liebe Wissenschaftler, und in diesem Sinne ist ja auch das nordrhein-westfälische Expertengremium interdisziplinär zusammengesetzt. Schaut bitte auch auf andere Perspektiven. Jede von denen kann wichtig sein, aber keine von denen hat das Recht zur exklusiven Absolutheit.
Sie haben ja in Ihrem Buch Kritik der Freiheit geschrieben, Freiheit hat eine konstitutive Bedeutung für die Moderne. Wenn wir uns anschauen, wie das zurzeit mit der Freiheit aussieht, würden Sie sagen, dass diese konstitutive Kraft auch ein bisschen an ein Ende gekommen ist?
Ich würde eher sagen, nicht an ein Ende gekommen, sondern sehr abgeschwächt worden. Die konstitutive Kraft finden wir in unseren Verfassungen, also bei uns im Grundgesetz. Und auf die Verfassung können wir uns berufen. Und da können wir auch durchaus sagen, das, was die Verfassung fordert, und bisher die Politik und die Gerichte weitgehend auch gewährleistet haben, das tun sie jetzt nicht mehr. Also bitteschön, um es etwas salopp zu formulieren, kehrt zu dem zurück, was das Grundgesetz gebietet. Gerade nicht ein Ende der Freiheit, sondern eine Rehabilitierung, ein Wiederaufstehen der Freiheit.
Wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen und uns die vergangenen Wochen anschauen und ganz sicher sagen können, wir werden in eine globale Rezession kommen, war es das alles wert? Also diese Freiheitsbeschränkung, dieses Herausreißen aus den gewohnten Abläufen, aus sozialen Kontakten, war es das wert?
Also ich kann nur persönlich antworten und ich erlaube mir daran Zweifel. Die globale Rezession dürfen wir nicht bloß ökonomisch verstehen. Auch die Kultur ist eingebrochen. Eine gewisse Unbefangenheit im Umgang miteinander und mit der Politik ist verschwunden. Für diejenigen, die einverstanden waren mit diesen extremen Restriktionen, hat sich vielleicht ein größeres Vertrauen in die Staats- und politische Seite bekräftigt. Die Skeptiker haben aber eher das Vertrauen, ja, nicht ganz verloren, aber es ist ein gebrochenes Vertrauen. Die Freiheit verschwand von heute auf morgen, meines Erachtens allzu leicht und allzu schnell. Und deshalb ist Vorsicht geboten. Und wir müssen auch die Debatte anfangen. Es mag ja richtig gewesen sein, aber es ist zu leichtfertig, das gefordert worden, zu leichtfertig der Exekutive eine Übermacht gegeben worden. Und gerade im Sinne auch der deutschen Erfahrung, dass wir sowohl das Dritte Reich gehabt haben, als auch eine Wiedergeburt der Demokratie, müssen wir sehen, dass die Freiheit, das wiederhole ich ein bisschen, dass die Grund- und Menschenrechte wieder die volle Kraft und Anerkennung finden.
Sagt Ottfried Höffel, der politische Philosophie in Tübingen gelehrt hat und zurzeit als Mitglied in der Expertenkommission des Landes Nordrhein-Westfalen den Ministerpräsidenten Armin Laschet berät.